Ich bin hier unten, unter Ihnen. Wo stehen Sie eigentlich? Beim Splitterschutzbunker? Drehen Sie sich doch einfach um. Zur Vogelternwiese. Zum anderen Splitterschutzbunker. Und schließlich zur Warte. Zur Jubiläumswarte, wie Sie sie nennen. Vor Ihnen sehen Sie die große Baracke. Dann 3 oder 4 der sogenannten Befehlsheime. Kleine 2- oder 3-räumige Baracken, in welchen der militärische und der technische Kommandant und deren Zugeteilte wohnen. Ferner das alte Gasthaus neben der Warte, in dem die Polizeiwache untergebracht ist. Ein Teil davon ist als Casino eingerichtet. Auf der Warte selbst hat der Beobachter in einem kleinen Beobachtungstürmchen seinen Stand. Dort oben verfügen wir über modernste Funkanlagen. Biegen Sie jetzt rechts auf den kleinen, unbefestigten Trampelpfad und folgen Sie ihm. So, jetzt stehen Sie genau über mir, über dem Gaubefehlstand Galizinberg, über dem Stollen, über dem Bunker, über dem Schirachbunker, über dem Zentrum des Luftwarnsystems der Ostmark. Sie kennen den Akt 4-6-235-45, die 20 Pläne und 7 Zeichnungen vom 4. August 1945 im Stadtarchiv Wien.
Jetzt müssen wir schon wieder in diesem halbfertigen Bunker sein. Unsere Wachgruppe besteht aus 10 Mädchen. Eine Gruppe hat Dienst, eine hat Bereitschaft. Zum Dienst müssen wir immer von unserem Barackenwohnheim im Rosental auf den Berg hinaufkommen. Wenn Alarm ist, muss die Bereitschaft früher herauf. Wenn wir Unterricht während des Dienstes haben, müssen auch die Lehrer heraufkommen. Für die Hauptfächer Deutsch, Englisch, Latein, Französisch, Geschichte und Geografie. Oft lernen wir nächtelang Latein, da ist die Lehrerin besonders streng.
Gesamt sind wir 66 Mädchen. 1944 hat es geheißen, steigt in die Schule, dort hinauf. Wir wurden überhaupt nicht gefragt. Wir wurden zum Kriegsdienst zwangsverpflichtet. Direkt vom Gymnasium hinein in den Bunker. Wir sind die Bunkermädchen. Unsere Aufgaben sind am Telefon, am Fernschreiber, das Glaskartenzeichnen und das Funken.
Ich bin eine 15-jährige Schülerin und mit den anderen Mädchen hier für den laufenden Betrieb des Bunkers verantwortlich. Zuständig sind wir für die Positionsmeldungen alliierter Bomber. Wenn uns ein anfliegender Bomberverband gemeldet wird, zeichnen wir seine Position auf der großen Glaskarte ein. Die ist echt riesig. Sie hat 3x2 Meter.
Hier ist alles 2x abgemauert. Alles ausbetoniert. Die ganze Stollenanlage ist in den Berg aus Kalkstein gesprengt. In Tag- und Nachtschichten. Alles wurde bergmännisch ausgeführt. Vom Gipfel des Galizinberges neben der Adolf-Hitler-Warte verläuft abwärts in den Berg die Stiegenanlage. 25 Meter in die Tiefe in nördlicher Richtung. Sie mündet in einen langen, beinahe ebenen 230 Meter langen Horizontalstollen. Sein Ausgang ist unten bei der nördlichen Flanke des Galizinberges. Marschieren Sie noch immer auf dem Trampelpfad? An den Bäumen sehen Sie die Einschläge der Flachssplitter in der Rinde. Sobald Sie einen breiten Wanderweg queren, sind Sie richtig. Es wäre gut, wenn Sie Sneakers mit gutem Grip tragen. Eine Vibram-Sohle wäre dienlich. Blicken Sie den Hang hinunter. Der Abstieg ist ausgesetzt und rutschig. Seien Sie vorsichtig. Sie müssen trittsicher sein, um hinunterklettern zu können. Haben Sie den Nordeingang jetzt gefunden? Sehen Sie die Toilettenanlagen? In einem kleinen Objekt ist das Notstromaggregat für die Ersatzbeleuchtung eingebaut. Alles massiv betoniert. Wir haben Tonnen von Beton verwendet, um diesen Luftschutzbunker zu errichten. Gehen Sie jetzt wieder über den Pfad zurück Richtung Splitterschutzbunker. Die ganze Anlage ist in einem Umkreis von etwa 100 Meter Radius von einem einfachen Drahthindernis umschlossen. Auch die Treibstofftanks und die Flakstellungen. Außerhalb der Anlage im Wald sind die Barackenunterkünfte der Arbeiter und Baufirmen. Zwischen den Splitterschutzbunkern befindet sich die große Baracke. Sie erreichen sie über die Vogelternwiese. Darin befindet sich der Haupteingang. Wir alle nehmen nur diesen Eingang. Wir nennen es das betonierte Loch im Boden. Der militärische Bereich ist nur noch vom Haupteingang aus betretbar.
Wecken Sie uns ja nicht auf. Wenn wir Nachtschicht haben, schlafen einige von uns in der kleinen Baracke neben dem Haupteingang. Andere wiederum direkt auf den Holzstiegen oder unten im Befehlsraum.
Wir haben keinen Überblick mehr. Jede von uns hat einen Stahlhelm wegen der eventuellen Splitter der Flak. Den gesamten Befehl für die Schicht hat der Bandführer. Zum Glück haben wir nach der Nachtschicht einen Tag frei und können nach Hause. Zu Fuß, durch brennende Straßen, für einen Tag, nach Hause. Über unsere Bunkerarbeit erzählen wir nichts. Wir treten das nicht breit, zu Hause.
Sie sind eingestiegen? Ja? Gehen Sie die steile, enge Stiege herunter. Bemerken Sie zu Ihrer Rechten die Telefonvermittlung zum Stöpseln, die große Schalttafel. Mit ihr werden die elektrische Versorgung, die Lüftung und die Fernmeldeeinrichtung gesteuert. Ich bin jetzt im Hauptraum. Er zweigt einige Meter nach dem Stiegenende ab. Der Hauptraum hat ein halbkreisförmiges Tonnengewölbe mit einer Scheitelhöhe von 5 Metern. Er ist 4,8 Meter breit und 16,5 Meter lang. Natürlich zweigeschossig. Beide Geschosse sind schalldicht voneinander getrennt und durch eine Freitreppe miteinander verbunden. Oben sind einige der Nachrichtenmädchen gerade im Dienst. Wenn Sie die Stiege herunterkommen, treffen Sie direkt auf die erste Abmauerung. Wir wollen doch keine Schäden hier erleiden. Schäden durch den Luftdruck der Bomben vor den Ausgängen. Zweigen Sie einfach nach links ab. Sie haben sowieso keine andere Möglichkeit. Sie müssen nach links und den Umgehungsstollen nehmen, um zu uns zu kommen.
Der Rundfunksender Wien schaltet nun ab. Wir bitten nun unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf den Drahtfunk oder auf die Welle 1312 kHz gleich 228,6 Meter einzustellen.
Sprechen eigentlich hier nur Sie? Es ist unfassbar. Fast täglich zerreißen Explosionen alliierter Bomben die Nacht. Ganz Wien ist in Rot getaucht. Es riecht nach verbranntem Holz, nach Rauch und nach Leichen. Und Sie referieren immer noch über den Innenausbau dieses Bunkers. Achtung, Achtung, hier Luftschutzsender Wien. Wir bringen in Kürze Luftlagemeldungen. Wir schalten um von Rundfunk auf Drahtfunk. Schon heulen die Sirenen. Machen Sie sich auf den Weg zu den Luftschutzbunkern. Ich bin die gesichtslose Stimme des Drahtfunks. Ich bin 20 Jahre alt, die Frau des Kuckucks, der Kuckuck von Wien. So nennen mich tausende Wiener und Wienerinnen. Ich mache hier meinen Kriegsdienst, wie alle Studentinnen der Uni Wien, die noch nicht im Dissertantenstudium sind. Für den allgemeinen Kriegsdienst wurden wir aus der Universität hinausgeschmissen.
Sie junges Ding haben ja keine Ahnung, was wir für Schwierigkeiten mit dem Innenausbau des Bunkers haben. Für diese Räume wurde nach vielen Besprechungen und Verhandlungen endlich Anfang Jänner 45 die Unterteilung festgelegt, mit der wir hier nun arbeiten. Überzeugen Sie sich selbst. Haben Ihr Smartphone oder Ihr Audiogerät es geschafft, Sie ins Zimmer des Reichsleiters zu navigieren? Oder sind Sie bereits im GAU-Organisationsraum? Genau über Ihnen im oberen Geschoss liegen an einem Längsgang nacheinander die Räume für Drahtfunk, der Fernschreiber, der Funkraum und daran anschließend hintereinander die Fernsprechvermittlung und der Hauptverteilerraum. Am Gang sind 4 Fernsprechnischen eingebaut, welche durch ein Abwurfrohr mit dem darunterliegenden GAU-Organisationsraum verbunden sind. Alle einlangenden Luftlagemeldungen und die Informationen vom amerikanischen Funk laufen hier zusammen. Sie werden sofort zu uns in den Befehlsraum weitergeleitet.
I got shot down during one of my raids. My scout got shot down by a flak. The flak that was shooting from the ground up to where we were bombing. These flaks are very accurate, very deadly. My aircraft, it crashed near Vienna. And two of my crew members were killed then. And you have stolen my radio equipment and its decryption code. And now I'm a prisoner of war. But you know what you train for. Everybody has a job to do. That's how I get along. War is a very dangerous thing, especially when you're flying bombers with people shooting at you. I'm only the pilot. And that is my job. My crew had their jobs, and they did theirs.
Der Amerikaner ist also auch noch immer da. Beim Nordeingang, dort wo auch die Leute aus der Umgebung Schutz vor den Luftangriffen suchen, arbeiten noch immer die russischen Gefangenen und die Zwangsarbeiter aus dem Osten am Innenausbau, an diesem halbfertigen Bunker. Glücklicherweise sehen wir die nur, wenn wir nicht Dienst haben.
Wir können nicht mit denen reden. Sie sprechen kein Deutsch. Wir haben keinen Kontakt. Alles passiert gleichzeitig. Bei Luftalarm in Bereitschaft müssen wir rauf vom Lager in den langen Stollen beim Nordeingang. Um in die Arbeit zu kommen, verwenden wir immer den Haupteingang bei der großen Stiege.
Den Sie jetzt genommen haben? Haben Sie die Taschenlampe Ihres Smartphones an? Die Beleuchtung sollte zwar funktionieren, da sie zweifach angelegt ist, um bei Ausfall einer Leitung Ersatz zu haben. Aber wissen kann man hier nie.
Das normale Radio ist schon ausgeschaltet. Ich spreche jetzt über den Drahtfunk, der durch Bombenangriffe und Ähnliches nicht zu stören ist. Die gepolsterte Tür steht offen. Aus meiner schalldichten Drahtfunkzelle sehe ich auf die riesige Glaskarte. Auf ihr zeichnen die Mädchen. Das, was Luftwaffenstellen ihnen melden, wo die Alliierten einfliegen. Ich spreche die Luftlagemeldungen für die Bevölkerung ein. Jetzt gebe ich die Anzahl, die Höhe, die Geschwindigkeit, die Typen und den Kurs der Feindflugzeuge durch. Die Bevölkerung hat Übersichtskarten für den Einflug feindlicher Flugzeuge nach Wien, um meine geografischen Angaben besser interpretieren zu können. Ich spreche ruhig und frei meinen Text. Ich lese die Meldungen nicht.
Heute ist Voralarm, GAU-Einsatz. Es gibt einen großen Angriff. Die ganzen Bonzen sind schon mit den Autos heraufgekommen. Sie sind im Befehlsraum. Sie stehen alle hinter der großen Glaskarte. Wir arbeiten gerade auf Hochtouren. Dauernd treffen Meldungen der Warnkommandos ein. Die Vakus bombardieren uns geradezu mit Meldungen von anfliegenden Bombern.
Wahnsinn! Ein Riesentreffer, den ich hier auf der Glaskarte einzeichnen muss. Ein unglaublicher Schaden. Die Oper und das Burgtheater, der ganze erste Bezirk. Mir ist schlecht. Ich habe Kopfweh von der ganzen Aufregung. Ich kann und will das nicht glauben. Ich könnte wahnsinnig werden.
Dieses Mal sind die entstandenen Schäden von wirklich großem Ausmaß. Ich bleibe ruhig und dirigiere die Rettungsmannschaften zu den brennenden Häusern und zu den verschüttenden und verletzten Menschen. Die Bevölkerung ist auf Bombentreffer geschult. Viele Wiener Frauen tragen Verantwortung in ihren Funktionen als Hausfeuerwehren und Laienhelferinnen in medizinischen Belangen.
Man hat überall nur gehört, wir müssen auch was tun. Wir müssen Kriegsdienst leisten. Wir haben das Gefühl, jetzt tun wir auch etwas dafür. Seit Herbst 1944 sind wir die 66 Nachrichtenmädchen hier. Am Anfang hat man noch an einen Sieg geglaubt. Seit wir hier oben sind, nicht mehr.
Im Raum für Zeichnung und Auswertung haben wir die Russenfront schon auf der Glaskarte. Es ist klar, dass das nichts mehr wird, seit der Jahreswende 44-45. Mit den Bonzen sprechen wir nie darüber, nie. Wir stellen keine Fragen und beschränken unsere Unterhaltungen auf private und allgemeine Themen. Politische Gespräche ersparen wir uns.
Gerne zeige ich Ihnen persönlich die Räume des großen Stollens. Wie hier im GAU-Organisationsraum sind alle Räume mit Hartfaserplatten verkleidet. Sie sind auf Holzrahmen montiert, die ihrerseits wieder auf einbetonierten Backeln befestigt sind. Die Stöße der Platten werden durch Leisten abgedeckt. Dadurch wird gleichzeitig eine Felderteilung der Wände und der Decken erzielt. Entsprechend verteilte Lüftungslöcher an den Platten stellen die Durchlüftung des Hohlraums zwischen den Betonwänden und den Platten sicher. Die Räume sind mit Weichholzmöbeln eingerichtet, welche teils fertig bezogen, teils, soweit sie Spezialzwecken dienen, nach Zeichnung oder nach den Angaben des Kommandanten des Befehlsstandes angefertigt wurden. Sie sind im allgemeinen Zweck bestimmt und in einfachen Formen gestaltet. Nur im Zimmer des Reichsleiters, wo Sie vorhin vorbeigegangen sind, gibt es eine umlaufende Sitzbank und die Sesseln sind mit bunt bedruckter Jute bespannt. In diesem Zimmer gibt es auch oben an den Wänden einen Fries, der den Rundblick von der Warte darstellt. Auf dem Fries sind sowohl kriegswichtige Einrichtungen, Kasernen, aber auch Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten des Geländes eingezeichnet. Bitte folgen Sie mir in den Befehlsraum. Von hier sehen Sie durch die doppelte Glaswand in den GAU-Organisationsraum und genau auf der gegenüberliegenden Seite sehen Sie die Glaskarte zum Einzeichnen der Einflugmeldungen. Dahinter arbeiten die Nachrichtenmädchen des BDM. Alle Räume sind ausschließlich rein technisch mit den notwendigen Apparaten ausgestattet. An den Wänden befinden sich die erforderlichen Karten. Die Beheizung und Belüftung der ganzen Anlage erfolgt durch eine Luftheizungsanlage. Das Heizaggregat ist am Gang neben der Stiege angeordnet. Die Frischluftzufuhr erfolgt vom nordseitigen Stollenausgang her. Die Heizschläuche sind in Holz- und Hartfaserplatten hergestellt und im Allgemeinen an der Decke in den Wandritzen im Obergeschoss am Gewölbescheitel angebracht. Außerdem sind in drei Räumen des Untergeschosses, im Reichsleiterzimmer, im GAU-Organisationsraum und im Befehlsraum elektrische Speicheröfen und in den übrigen Räumen keramische transportable Öfen vorhanden.
Der Adjutant vom Schirach macht selbst heute noch eine Bunkerführung. Ich war gerade kurz draußen im Befehlsraum. Für wen? Keine Ahnung. Eine Gruppe von Frauen und Männern. Alle tragen Stofftaschen und sind einfach gekleidet. Fast alle in Hosen und Sneakers. Jeder trägt ein Smartphone oder einen Audioguide in seiner Hand. Zum Glück habe ich heute keine Zeit zum Reden. Zum Glück muss ich heute nicht im Befehlsraum sitzen mit den ganzen Bonzen. Im Bonzenbunker. Glücklicherweise ist der Schirach selbst ja relativ selten hier. Dafür seine Adjutanten fast immer. Vielleicht ist der Schirach wieder an der Front, um seinen Lyrikerstand aufzumöbeln und als Held aufzutreten. Er ist ja ein sehr musischer Mensch. Ich weiß nicht, wie der in diese Nazi-Geschichte hineingekommen ist. Mit einer amerikanischen Mutter hätte er doch wahrscheinlich jederzeit weg können. Was weiß man, wie so einer so blöd wird?
Die Gruppe ist weg. Der Adjutant ist völlig ratlos. Der technische Leiter ist völlig ratlos. Der HJ-Führer ist völlig ratlos. Er hat einen völlig entrückten Blick. Es ist Untergangsstimmung. Wir sollen raus aus dem Bunker. Wir sind entlassen. Was ist los? Wir wissen nicht, wie es weitergeht.
Alle Mädchen sind weg. Seit einer Woche berichten wir direkt von der Aussichtswarte. Ich habe jetzt ein Kehlkopfmikrofon. Ich stöpsle jetzt auch an der Fernmeldestelle. Gerade kommt ein Anruf aus Mödling. Du, Gauleiter, die Russen sind da. Was sollen wir machen? Ich leite den Anruf weiter und höre die kurze Antwort. Na, schickt's halt den Volkssturm hin. Ich verschicke jetzt auch verschlüsselte Botschaften. An die Mannschaft einer Offizierschule in Znaim. Sie soll sich schleunigst nach Wien auf den Weg machen. Eingetroffen sind die nie. Wir sind jetzt nur noch zu viert. Ich gehe nicht nach Hause. Meine Eltern sind nicht mehr in Wien und es hat keinen Witz, dass ich mich alleine in eine gebombte Wohnung zurückziehe. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Die Bonzen schaffen alles aus dem Bunker hinaus. Ich habe nur meinen kleinen Rucksack und mein Dirndl. Ich bin ein ganz privater Mensch. Ich beobachte ganz wenig. Ich stehe mit dem technischen Leiter auf der Aussichtswarte.
Im Westen sehen wir kleine graue Dinger durch den Wienerwald hinauffahren.
Das sind die russischen Panzer. Jetzt sollten wir gehen. Den Bunker lassen wir offen. Zum Sprengen haben wir keine Zeit mehr. Wir fahren jetzt einfach unter Tieffliegerbeschuss hinunter in die Hofburg zum Hauptquartier vom Schirach.